Liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Strafrecht.at Reloaded. Wir haben diesmal aus unserer Unterserie sozusagen Strafrecht aktuell. Das heißt, wir bringen Überlegungen zu einem aktuellen strafkriminalpolitisch besetzten Thema haben uns das, was in aller Munde diskutiert wird zurzeit, die sogenannte Zustimmungslösung im Sexualstrafrecht oder besser bekannt unter dem Motto Nur Ja heißt Ja.
Hallo bei RT Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Ich sitze hier mit meiner Aufnahmeleiterin und auch Rednerin, teilweise Sarah Obino, aber diesmal nicht nur mit Sarah Obino, sondern auch mit meinen Mitarbeiterinnen Franziska Eckstein und Pia Okris.
Hallo.
Hallo.
Hallo auch von meiner Seite. Und bevor wir ins Thema reinstarten, ein kurzer Hinweis an Sie. Es geht heute um Fälle sexualisierter Gewalt und teilweise werden wir explizit über diese Fälle berichten und die Themen einfach klar ansprechen. Wenn Sie merken, das tut Ihnen nicht gut, dann schalten Sie bitte jederzeit die Folge aus oder weiter, und wenn Sie Unterstützung benötigen oder Redebedarf haben, dann wenden Sie sich gerne an eine Opferschutzorganisation oder Beratungseinrichtung, zum Beispiel die Frauenberatung Notruf bei sexueller Gewalt unter der Telefonnummer 01 523 22 22 oder an die Männerberatung 01 603 28 28.
Und bevor wir jetzt in die Diskussion starten, würden wir am Anfang kurz nochmal klarstellen, was denn überhaupt Ja heißt Ja bedeutet oder eben die Zustimmungslösung bedeutet. Wir befinden uns hier im Sexualstrafrecht und es geht darum, dass wir einen Straftatbestand haben, eben derzeit noch nicht haben, aber es gibt Überlegungen, das einzuführen, einen Straftatbestand, der rein daran anknüpft, dass die andere Person nicht zugestimmt hat zu den sexuellen Handlungen, die passieren. Also derzeit haben wir eine Nein-heißt-Nein-Regelung, das heißt, derzeit muss der die Betroffene ausdrücklich oder konkludent einen Gegenwillen äußern, wir gehen dann noch dann im Detail drauf ein, und eine Ja-heißt-Ja-Regelung wäre derart ausgestaltet, dass es diesen Gegenwillen nicht bedarf, sondern es eben ausreicht, dass eine Person nicht zugestimmt hat.
Ja, vielleicht ein bisschen zur rechtlichen Einordnung auch in einem internationalen Kontext. Es gab schon mal Vorstöße auf EU-Ebene, dass man sogar Verpflichtungen der Mitgliedstaaten einführt, wo Zustimmungslösung einzuführen ist im Sexualstrafrecht. Das war, glaube ich, 2022, als die Gewaltschutzrichtlinie verhandelt worden ist. Das ist dann gescheitert, da gab es dann nicht genügend Zustimmung im Rat. Und dann gibt es auch noch die Istanbul-Konvention.
Genau, das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, wo Österreich auch unterschrieben ist, hat also eigentlich verpflichtet ist, die Istanbul-Konvention umzusetzen. Und in der steht eigentlich drin, dass eine Ja-heißt-Ja-Regelung im Sexualstrafrecht zu verankern ist. Vor 10 Jahren, als die Nein-heißt-Nein-Regelung eingeführt werden sollte, war im ersten Entwurf tatsächlich eben eine Ja-heißt-Ja-Regelung eigentlich im Vorschlag enthalten. Und da ist eine große Diskussion darüber entbrannt, ob man jetzt wirklich eine Ja-heißt-Ja-Regelung umsetzen will, ob die Istanbul-Konvention tatsächlich zu einer solchen Umsetzung verpflichtet. Und aufgrund einer Diskussion und politischem Druck hat man dann eben die Ja-heißt-Ja-Regelung nochmal umgeändert auf eine Nein-heißt-Nein-Regelung, so wie wir sie derzeit haben.
Und jetzt aktuell wird eben wieder heiß diskutiert, das haben Sie vielleicht aus den Medien mitbekommen, da, ob man das Gesetz dahingehend ändern sollte, ob es eine Reform des Sexualstrafrechts braucht und geben kann. Und angestoßen wurde diese Diskussion auch durch einen aktuellen Anlassfall eben jetzt, und findet gerade der politische Diskurs, der mediale Diskurs statt. Und da wollen wir uns heute einhängen und ein bisschen Einordnung für Sie liefern. Wie würde das dogmatisch ausschauen? Was sind vielleicht Argumente dafür, Argumente dagegen? Sollte es so eine Zustimmungslösung bei uns unserer Meinung nach geben, damit Sie sich dann auch eine Meinung bilden können?
Ja, und jetzt zu dem aktuellen Fall, den die Kollegin Pia erwähnt hat, der aktuelle Fall, Fall Anna. der hat eigentlich mit dem Ganzen, der hat das Zweig jetzt politisch und gesellschaftlich noch einmal angestoßen und macht wahrscheinlich diese Ja-heißt-Ja-Lösung besser durchsetzbar. Aber der Fall als solcher, Vorsicht, der wäre damit nicht lösbar. Der Fall, der scheiterte an einer ganz schlechten Beweislage, sodass man in dubio pro reo nicht gegen die Angeklagten entscheiden konnte und durfte, und das ist auch richtig so. Ja heißt ja, hätte an diesem Fall, wie gesagt, nichts geändert, aber vielleicht ändert er an einer, ich würde sagen, an einer relativ kleinen Handvoll an Fällen doch etwas, aber jetzt nach und nach. Wie sieht jetzt unser Sexualstrafrecht aus? Was ist erfasst? Was ist nicht erfasst? Und wo könnte man eigentlich, das kommt mir immer wieder, wenn ich die Regelung lese, wo könnte eigentlich jetzt die Judikatur bereits einschwenken, um diese immer wieder kritisierten Fälle zu erfassen? Punkt für Punkt. Wir haben hervorgehoben im StGB jedenfalls die Handlung Beischlaf oder dem Beischlaf gleichzusetzende Handlungen, also Geschlechtsverkehr im engeren Sinn, und stellen das grundsätzlich, wenn das sozusagen Willensmängel verschiedener Art zu sehen sind, unter einer viel höheren Strafe als die bloß geschlechtliche Handlung. Und auch die bloß geschlechtliche Handlung ist jetzt nicht alles, was man mittlerweile unter geschlechtlicher Handlung verstehen würde, wie zum Beispiel ein aufgedrängter intensiver Kuss. Das würde bei uns nicht als eine geschlechtliche Handlung im Sinn des Sexualstrafrechts gelten, interessanterweise. Das ist ein Thema für sich eigentlich, um diese Beischlaf- und Beischlafsähnliche Handlung und geschlechtliche Handlung, um einmal neu zu überlegen, ob diese Einteilung in der Form noch stimmt und alles erfasst. Das schiebe ich aber jetzt zur Seite und belasse es bei dieser Trennung Beischlaf- oder Beischlafsähnliche Handlung und nur, unter Anführungszeichen, nur sonstige geschlechtliche Handlung. Beischlaf ist jetzt bei uns, also Beischlaf im engeren Sinn, das ist wirklich Penetration mit Penis in die Vagina. Beischlafsähnlich und gleichzusetzen und sozusagen in derselben Strafbestimmung ist auch das Verwenden der Finger, das Verwenden der Zunge, um einzudringen in Vagina oder anal. Oder auch Gegenstände sind auch erfasst. Also es geht um sehr intensive geschlechtliche Handlungen, ebenso, dass man sie gleichsetzt mit dem Beischlaf. Und hier haben wir die ganz groben Tatmittel, Gewalt oder Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben oder Freiheitsentzug. Also das sind wirklich grobe Handlungen. Das und nur das ist eben, um einen Beischlaf zu erzwingen oder Beischlaf gleichzusetzende Handlung zu erzwingen, nur das ist eine Vergewaltigung, Paragraph 201, mit verschiedenen Qualifikationen bis zur Todesfolge, bei der Todesfolge 10 bis 20 Jahre oder lebenslange Freiheitsstrafe. Das ist sozusagen das Hardcore-Delikt, das ist das Kerndelikt. Dann gibt es auch eine leicht abgeschwächte Form, wenn man sexuellen Missbrauch, also auch Beischlaf oder Beischlafs, gleichzusetzende Handlungen gegen wehrlose oder psychisch beeinträchtigte Personen setzt, also die den Willen in der Form nicht zu äußern verstehen, mit einer ein bisschen herabgesetzten Strafdrohung, wobei bei der Todesfolge auch 10 bis 20 Jahre oder lebenslang. Also es ist sehr ähnlich geführt, aber die Rohheit der Gewalt oder der Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben oder Freiheitsentzug, die ist schon besonders hervorgehoben, muss man sagen. Dann gibt es noch, und darauf wird es uns jetzt ankommen, bei unserer Zustimmungslösung, die Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung, Paragraph 205a. Eingeführt 2015, eben auch nach Diskussion, die jetzt schon erwähnt worden ist, nach politischer Diskussion damals ein bisschen herabgesenkt, der Tatbestand, dass es jetzt heißt, als Tatmittel, um einen Beischlaf oder Beischlafs gleichzusetzende Handlung zu erreichen, gegen den Willen des Opfers oder Ausnutzung einer Zwangslage oder Einschüchterung. Also das sind die Tathandlungen, entweder gegen den Willen oder Ausnutzung einer Zwangslage oder Einschüchterung des Opfers. So, das ist jetzt einmal, nehmen wir das einmal so hin, das wäre das Auffangbecken oder da werden Lücken festgemacht. Das ist die Bestimmung, über die wir dann gleich näher reden werden. Lücken festgemacht, was heißt gegen den Willen? Wie wird der Begriff gegen den Willen aktuell ausgelegt? Ich finde, er wird verengt, gleich Spoiler, ich finde, er wird verengt ausgelegt. Man könnte mit der Formulierung gegen den Willen diese Handvoll Fälle erfassen, die man jetzt aus der Judikatur eigentlich weitgehend ausklammert. Aber dazu kommen wir noch nach und nach. Ich möchte jetzt noch einmal einen Absatz machen. Nachdem wir Beischlaf oder Beischlaf gleichzusetzende Handlungen besprochen haben, also die Vergewaltigung versus Handlungen gegen den Willen, wobei die Vergewaltigung die ganz hohe Strafdrohung hat, die Handlung gegen den Willen eine deutlich herabgesetzte Strafdrohung hat, nur bis zu 2 Jahre, gibt es aber auch die geschlechtliche Handlung. Und die geschlechtliche Handlung, da wird wieder aufgespalten in eine geschlechtliche Nötigung, § 202, mit dem Tatmittel der Gewalt oder der gefährlichen Drohung, um eine geschlechtliche, sonstige geschlechtliche Handlung, nicht beischlafsähnlich, aber sonstige geschlechtliche Handlung zu erreichen. Wobei, was geschlechtliche Handlung ist, wird sehr eng interpretiert. Der aufgedrängte Zungenkuss ist da zum Beispiel nicht erfasst. Und dann geschlechtliche Handlung, abgerungen durch den Missbrauch oder die Ausnutzung einer Beeinträchtigung beim sexuellen Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person. Und da wiederum eine herabgesetzte Strafbarkeit. Also dann haben wir nur mehr 6 Monate bis 5 Jahre. Und dann, und das spare ich jetzt aus, da haben wir diverse Sonderschutzbestimmungen für Jugendliche und Kinder natürlich. Intensive, sagen wir, Hands-on-Delikte auf der einen Seite, ähnlich aufgeteilt, aber mit mehr Handlungen, die das Ausnützen der Machtposition beinhalten. Also da gibt es einen besonderen Schutz. Auch wieder Beischlaf oder Beischlaf gleichzusetzende Handlungen und geschlechtliche Handlungen sind erfasst. Und bei Kindern und Jugendlichen haben wir dann auch noch ein breites Hands-off-Potpourri an Delikten, die aber jetzt für diese Folge gar nicht das Thema sind. Da wäre schon auch mal schön, eine eigene Folge zu machen. Das ist ein ziemliches Chaos der Bestimmungen, würde ich sagen, bei den Hands-off-Delikten, also Stichwort kinderpornografische Bilder. Aber das ist jetzt gar nicht unser Thema. Wir blicken jetzt auf 205a und den Begriff gegen den Willen. Was ist erfasst, was ist nicht erfasst?
Genau, also Sie haben es jetzt schon rausgehört. Kern der Diskussion ist eben die Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung im 205a, wo aktuell drin steht, wie die Frau Professor gerade erklärt hat, wer mit einer Person gegen den Willen den Beischlaf oder eine Beischlaf gleichzusetzende Handlung vornimmt. Und da ist eben die Diskussion, da steht jetzt drin, gegen den Willen, könnte man das nicht umformulieren oder sollte man das umformulieren von gegen den Willen auf ohne Einverständnis der Person. Und jetzt ist die Frage, gibt es Gruppen oder Fälle, wo das einen Unterschied machen könnte?
Und dass es einen Unterschied machen könnte, wird immer wieder bestritten.
Ja, vielleicht schildern wir einfach mal einen Fall und dann können wir anhand des Falls mal überlegen, eben würde es derzeit schon unter den Paragraph 205a fallen oder bräuchten wir eine Zustimmungslösung, um diesen Fall zu lösen. Stellen Sie sich vor, ein Mann und eine Frau, die eine Beziehung führen, zu Hause sind, es gibt gemeinsame Kinder. Die Frau ist völlig fertig, hat die Kinder gerade ins Bett gebracht und möchte einfach nur schlafen gehen. Der Mann möchte aber gerne Geschlechtsverkehr mit ihr haben und sagt deswegen zu ihr, dass er gerne jetzt mit ihr schlafen möchte. Sie möchte die Kinder jetzt nicht schon wieder aufwecken. Sie denkt sich, wenn ich jetzt was dagegen sage, dann wird es wieder Streit geben, dann dauert das alles länger und er bekommt sowieso seinen Willen. Deswegen ergibt sie sich dem Ganzen, verhält sich rein passiv, auch um die Kinder jetzt nicht wieder aufzuwecken, keinen Streit zu verursachen und es kommt zum Geschlechtsverkehr.
Das ist übrigens ein wirklicher Fall, den hat es in Deutschland gegeben. Letzten Endes weil sie die Kinder schonen wollte, das könnte man wirklich so sagen. Natürlich selber auch, ja, es ist gar nicht, die Angst war gar nicht im Vordergrund in dem Fall. Ich kann mich erinnern, wie der Fall diskutiert worden ist in Deutschland. Und der war schon so, dass sie wirklich Anliegen hatte, naja, das gibt Brösel und dann wird er laut und die Kinder werden geweckt und ich habe echt ein Problem und letzten Endes wird er schon kriegen, was er will nachher, ja.
Und ist sicher kein Einzelfall, sondern kommt in Gewaltbeziehungen und Beziehungen, wo häusliche Gewalt involviert ist, tagtäglich vor in Österreich wahrscheinlich, dass sich Leute dem Willen beugen, weil sie wissen, ansonsten eskaliert die Situation, ansonsten gibt es irgendeinen Konflikt und die Situation nicht verschlimmern möchten.
Genau, und wenn wir jetzt den Paragraph 205a uns nochmal genauer anschauen, hier steht ja drin, gegen deren Willen. Jetzt ist es so, dass in der Literatur und auch in der Judikatur das gegen deren Willen oft so ausgelegt wird, dass es eine Äußerung des Opfers geben muss. Das heißt, einerseits kommen hier ausdrückliche Äußerungen in Betracht, wenn sie sagen würde, nein, ich möchte das nicht, oder auch Konkludente, zum Beispiel, wenn sie ihm ausweichen würde, wenn sie zu weinen beginnen würde. Das wären alles Äußerungen des Opfers, die diesen Gegenwillen zum Ausdruck bringen würden. Wir haben aber jetzt einen Fall geschildert, in dem das Opfer sich wirklich passiv verhält, also diesen Gegenwillen nicht zum Ausdruck bringt. Und der größte Teil der Literatur und die Judikatur ist hier mit der derzeitigen Regelung sehr zurückhaltend und sagt, das reicht nicht, wenn es hier keine Äußerung gegeben hat. Man kann aber den Paragraph 205a, und ich glaube, da sind wir uns eher einig, auch anders auslegen, nämlich steht ja da nur drinnen gegen deren Willen und nicht, dass dieser Gegenwille wirklich geäußert werden muss von der Betroffenen. Und dann könnte man eben auch sagen, dass es ausreicht, wenn aus den äußeren Umständen und den Begleitumständen eigentlich für den Täter klar erkennbar ist, dass die Betroffene das in der Situation nicht möchte.
Selbst wenn es nicht klar erkennbar ist, also wenn man den Tatbestand so liest, gegen den Willen ist eine Zustandsbeschreibung des Opfers. Ja? Über Beweisprobleme, die wir damit trotzdem haben, reden wir nachher. Aber jetzt nur ganz trocken den Tatbestand gelesen, gegen den Willen, heißt nur, sie wollte nicht. Ob erkennbar oder nicht, spielt jetzt hier erst einmal für den äußeren Tatbestand in Wahrheit, wenn man die Sprache ganz ernst nimmt, keine Rolle. Aber, wie Kollegin Franziska schon gesagt hat, die Judikatur sieht es anders, schon unterstützt auch von den Lehrmeinungen, also in den Kommentierungen findet man das auch, dass man sagt, ein geäußerter Wille. Steht da nicht drinnen, aber es wird gesagt, geäußerter Wille.
Also das ist mal so die eine Fallgruppe, wo wir eben glauben, wenn drinstehen würde, nicht gegen den Willen, sondern ohne Einverständnis, dann hätten wir zumindest eine Klarstellung im Gesetz, weil Einverständnis hat sie ganz sicher keines gegeben. Also sie hat, ob sie jetzt den Gegenwillen geäußert hat oder nicht, das wird jetzt von der Judikatur so ausgelegt, im Großen oder Großteil so ausgelegt, dass sie es tun hätte müssen. Aber Einverständnis hat sie sicher keines gegeben. Das heißt, wenn da drinstehen würde, nicht gegen den Willen, sondern ohne Einverständnis, dann wäre das eine gesetzliche Klarstellung. Das ist die eine Fallgruppe eben. Und eine andere Fallgruppe, das haben Sie vielleicht auch schon gehört, ist das sogenannte Freeze-Verhalten oder Freezing von Opfern. Vielleicht ganz kurz, was ist das überhaupt? Vom Freezing sprechen wir, das ist eigentlich ein neurobiologischer Schutzmechanismus des Körpers. Das ist eine Reaktion in traumatischen Situationen, die vom Körper ausgeht und nicht steuerbar ist. So ein Todstellreflex, sagen wir dazu, das ist aus dem Tierreich übernommen, wo dann wirklich der Körper, also Sympathikus und Parasympathikus im Nervensystem sich gegenseitig blockieren und der Körper wie gelähmt ist. Man hört es dann oft, wenn Opfer nach dem Übergriff sagen, ich konnte nicht um Hilfe schreien oder ich war wie gelähmt. Das deutet dann auf so ein Freezing, auf so ein Erstarren hin, wo man wirklich unfähig ist, sich zu bewegen. Und da wird diskutiert, ob dieses Freezing, also da ist es, meiner Meinung nach ganz klar, da gibt es einen Gegenwillen, aber da wird zum Beispiel dann diskutiert, naja, war das dem Täter erkennbar, ob das Opfer quasi Gegenwillen geäußert hat? Also war das aus den äußeren Umständen überhaupt erkennbar?
Genau, also im Fall des Freezings sind sich interessanterweise eben in der Literatur eigentlich alle einig, dass das schon eine Äußerung eines Gegenwillens ist, nämlich immer eine Konkludente. Aber da wird eben oft darauf hingewiesen, dass dann die subjektive Tatseite eben schwer nachweisbar ist, weil eben die Erkennbarkeit für den Täter dann schwieriger ist, als wenn jetzt das Opfer sagen würde, nein, ich möchte das nicht.
Fair enough, würde ich sagen. Ja, wenn man sagt, subjektiver Tatbestand, es gibt gerade in diesen stark nur von nonverbaler Kommunikation bestimmten Situationen, wie einer geschlechtlichen Begegnung, gibt es natürlich, vielleicht kommen wir jetzt dazu schon, ja, ich möchte nicht vorgreifen, kommen wir natürlich sehr oft zur Frage, was war wahrnehmbar, was hat der Täter wahrgenommen, was hat er nicht wahrgenommen. Und wenn er keinen Vorsatz hatte, wenn er wirklich glaubt, ja, die hat eh Spaß dran, die hält ja ruhig und freut sich. Ja? Er oder sie, muss man fairerweise sagen, dann kann das natürlich schon sein. Und damit kommen wir, ohne dass ich da jetzt zu früh drauf greifen möchte, zu Beweisproblemen. Und wir haben natürlich schon, wir haben hier immer, ganz egal wie diese Regelung gestaltet ist, wir haben immer normalerweise eine Aussage gegen Aussage. Ja? Was hat stattgefunden oder was hat nicht stattgefunden? Wir haben ja hier keine Gewalteinwirkung, die wir medizinisch nachher feststellen können. Ja? Wo Kommunikation ist, vieles nonverbale Kommunikation ist, da werden wir nach wie vor auch mit einer Zustimmungslösung sicher Beweisprobleme haben. Es geht jetzt einmal nur darum, welche Fälle sind grundsätzlich theoretisch erfasst. Besser nachweisbar werden sie nicht. Das muss man sicher festhalten. Also wenn man sich jetzt sozusagen sagt, ja, der Fall Anna wäre damit gelöst gewesen. Nein, wäre er nicht. Weil es geht wirklich auch darum, was konnte der Täter wahrnehmen. Das muss man ein Stück weit aus dem Objektiven, aber auch das Objektive ist nicht objektiv. Das wird nachträglich rekonstruiert aus den Aussagen der Beteiligten. Und das sind sehr oft nur zwei Personen. Und das ist wahnsinnig schwer. Und wir haben weiterhin, und das ist auch wichtig und richtig, einen Zweifelsgrundsatz, im Zweifel für den Angeklagten in dubio pro reo. Man kann niemanden verurteilen aufgrund von Vermutungen und niemanden verurteilen aufgrund der Sympathie mit dem Opfer. Auch das geht nicht. Ich glaube, das ist oft gesellschaftlich verwechselt. Das Opfer muss bei Sexualdelikten Recht haben. Das ist nicht so. Ja, das ist nicht so und wir müssen es rekonstruieren und beweisen.
Ja, und um da vielleicht gleich nochmal einzuhaken, weil das auch immer in einer Diskussion zu Ja heißt Ja oft kommt, als Gegenargument, wir wollen keine Beweislastumkehr. Nur um das ganz klar und deutlich nochmal zu sagen, die Ja heißt Ja-Regelung bedeutet keine Beweislastumkehr. Das heißt, es wäre auf keinen Fall so, dass dann der Täter sich frei beweisen muss, sondern wir haben so wie immer die allgemeinen Grundsätze, die eben auch in dubio pro reo für den Tatverdächtigen bedeuten.
Und noch ein Punkt dazu, also das, was eben einmal vorgebracht wird, ist so dieses, heißt es dann Beweislastumkehr? Nein, heißt es nicht. Und der andere Punkt, der oft vorgebracht wird, ist auch, naja, aber bringt dann der neue Tatbestand überhaupt was, wenn man nur Beweisprobleme machen. Also ich glaube auch, die Beweisprobleme bleiben die gleichen oder ähnlichen. Ich glaube aber auch, wir dürfen uns nicht danach richten, wenn wir entscheiden, was strafbar sein soll und was nicht, wie leicht das zu beweisen ist. Es gibt ganz, ganz raffinierte Morde, die sehr schwer zu beweisen sind und trotzdem sind wir uns alle einig, dass ein Mord strafbar sein sollte. Also wir haben viele Tatbestände, die schwierig nachzuweisen sind und zu beweisen sind und das sollte meiner Meinung nach keine Rolle spielen bei der Entscheidung, soll etwas strafbar sein oder soll es nicht strafbar sein.
Genau, weil das sollten wir nur am Unrecht festmachen. Also ob wir denken, dass in dem Verhalten ein Unrecht besteht, was unter Strafe gestellt werden sollte oder eben nicht.
Und manchmal geben Täter auch etwas zu, weil sie vielleicht glauben, ja, das ist doch eh in Ordnung, so war's. Und also es ist ja nicht so, dass man das nie beweisen kann. Nicht einmal das ist der Fall. Und eben das Strafgesetzbuch spiegelt wieder, was sind die schlimmsten Angriffe, die wir sozusagen nicht ertragen wollen in einer freiheitlichen Gesellschaft. Und ich finde, man darf sich entscheiden zu sagen, ja, das gehört dazu, wie bei einem medizinischen Eingriff, da steht auch drinnen, wer ohne Einverständnis eine medizinische Heilbehandlung anwendet. Mit dem Begriff ohne Einverständnis als objektives Tatbestandselement können wir umgehen. Vielleicht sogar besser als mit einem Tatbestandselement, das so nebulos heißt, gegen den Willen, wo man eigentlich nicht weiß, was heißt das jetzt, ist eine Äußerung verlangt oder nicht.
Also Sie haben es vielleicht schon ein bisschen rausgehört, wir glauben, Beweisprobleme werden bestehen bleiben. Das ist auch ganz wichtig im Diskurs, glaube ich, dass wir nicht glauben, die Zustimmungslösung ist jetzt ein magisches Zaubermittel, das all unsere Probleme im Sexualstrafrecht lösen wird und das Dunkelfeld irgendwie komplett reduzieren wird und plötzlich wird alles genauso verurteilt, wie es passiert ist. Also ich glaube auch, dessen muss man sich bewusst sein, sie wird nicht alle Probleme lösen. Die Frage ist, was kann sie schaffen, was kann es bringen? Eben außer, was wir schon angesprochen haben, ist diese gesetzliche Klarstellung. Aber wir glauben, sie kann auch noch mehr bringen.
Genau, weil man nämlich jetzt unabhängig von dieser Klarstellung, die es eben auch bringen würde in diesen Fällen, die wir vorher angesprochen haben, auch einen Perspektivenwechsel bringen würde, glauben wir zumindest. Weil derzeit ist es so, dass das Opfer natürlich detailreich dazu befragt wird, inwiefern es einen Gegenwillen geäußert hat. Ob es Nein gesagt hat, ob es irgendwie zum Ausdruck gebracht hat, dass es jetzt da dagegen ist, ob sie geweint hat oder irgendwas zumindest getan hat. Das heißt, es wird immer gefragt, was hast du denn getan, also es ist zwar keine Gegenwehr, aber um eben dem Tatverdächtigen zu sagen, dass du das derzeit nicht möchtest. Und wenn wir jetzt eine Zustimmungsregelung haben, dann ist es ja so, dass die andere Person, die den Geschlechtsverkehr möchte, davon ausgehen muss, dass die Betroffene zugestimmt hat. Das heißt, wir hoffen, dass damit auch ein gewisser Shift einhergeht, ein Perspektivenwechsel, dass jetzt der Tatverdächtige gefragt wird, warum bist du denn davon ausgegangen, dass das Opfer zugestimmt hat?
Und ich denke mir, das macht doch einen Unterschied. Und es ist eine andere Mitteilung an ein Opfer, zu sagen, du hast deinen Willen nicht so klar geäußert, du bist einfach ruhig gelegen, ja, dann ist es nicht strafbar, was dir passiert ist. Oder wenn wir ihm sagen, diesem Opfer, es ist zwar strafbar, aber wir können es nicht beweisen. Ich denke mir, das ist nach außen ganz eine ganz andere Mitteilung, die, finde ich, doch etwas wert ist. Und nochmal, es sind wenig Fälle, die wir hier erfassen, aber doch, ich denke mir, warum nicht? Also die große Abwehr gesellschaftlich verstehe ich eigentlich nicht. Ja? Und dass man jetzt anfängt von bestimmten Seiten, naja, braucht man jetzt einen Vertrag, bevor man sich mit jemandem einlässt. Nein, man braucht eine Willenseinigung, so wie alles andere, was intim wird. Man braucht natürlich eine Einigung der zwei Willen, das ist doch eigentlich selbstverständlich. Muss nicht schriftlich erfolgen, das kann ich auch gleich, den Disclaimer kann ich auch gleich bringen, sondern es geht darum, dass man so kommuniziert, wie es normal ist, ja? Wie es im medizinischen Bereich normal ist, wie es was das Eigentum betrifft und die Eigentumsabgabe normal ist, ja, warum nicht auch bei so einer körperlichen Intimität? Ich finde das eigentlich selbstverständlich. Beweisprobleme, ja, das haben wir, glaube ich, jetzt oft genug zugegeben, werden wir damit keine lösen und man darf auch nicht sozusagen so tun, ja, jetzt ist alles super, jetzt wird auf jeden Fall jeder sexuelle Übergriff zu einem Urteil führen können. Nein, wird es nicht, wir werden nach wie vor Beweisschwierigkeiten haben.
Aber das, was du jetzt gesagt hast, finde ich schon sehr spannend in der aktuellen Diskussion und Situation. Es findet im Moment ein Diskurs statt darüber, was verstehen wir als Gesellschaft unter Sexualität, was verstehen wir unter konsensueller Sexualität. Braucht es einen Vertrag oder braucht es keinen Vertrag? Traut man es den Menschen vielleicht zu, das aus dem Geschehen abzuleiten, ob eine Person mit mir schlafen will oder nicht? Ich glaube, das ist jedem zuzutrauen. Und wenn nicht, dann sagt es uns auch, dass wir einfach noch viel Bildungsarbeit in dem Bereich leisten müssen. Also das finde ich ist auch gerade das Spannende und das, was ich cool finde, dass wir die Diskussion führen, weil es uns auch aufzeigt, wo sind Leute vielleicht noch nicht so weit oder ist der Diskurs noch nicht so weit, das gesellschaftliche Grundverständnis noch nicht so weit, dass wir uns alle einig sind, dass es sexuelle Handlungen nur mit Konsens gibt und was ist Konsens? Also diese Awareness-Schaffung, das haben wir immer, wenn wir medienwirksam über ein neues Strafgesetz diskutieren, ob es dann eingeführt wird oder nicht oder in welcher Form es genau eingeführt wird, es führt einfach dazu, dass alle über das Thema reden. Und wenn alle über das Thema reden, dann merken wir auch, dass es vielleicht Betroffenen bewusster wird. Also auch das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass es zum Anstieg an Anzeigen führen kann oder dass sich Leute Unterstützungsangebote holen, wenn plötzlich alle Zeitungen titeln und sich damit auseinandersetzen, was ist alles als sexueller Übergriff, was ist strafbar, was nicht. Es kann zu einer Verringerung des Dunkelfelds führen. Vielleicht kurz zum Dunkelfeld, weil ich den Begriff jetzt schon ein, zwei Mal erwähnt habe. Was ist ein Dunkelfeld? Falls ich es noch nie gehört habe, in der Kriminologie unterscheiden wir immer zwischen Hellfeld. Das sind all jene Fälle, die den Behörden bekannt werden. Das ist aber nur ein kleiner Anteil von Straftaten, Kriminalität, die tatsächlich passiert. Das Dunkelfeld ist all das, was den Behörden nicht bekannt wird. Wir unterscheiden dann nochmal zwischen absoluten und relativen Dunkelfeld, also das, was zum Beispiel Opferschutzeinrichtungen bekannt wird oder in Dunkelfeldforschungen rauskommt, das ist das relative Dunkelfeld und das absolute Dunkelfeld ist das, was tatsächlich nie ins Licht kommt. Aber grundsätzlich Hellfeld, Dunkelfeld und im Bereich sexueller Gewalt haben wir ein riesiges Dunkelfeld. Das ist der Deliktsbereich, wo wir eigentlich sogar fast das größte Dunkelfeld haben. Wir gehen davon aus, in internationalen Erhebungen, wenn man es so durchrechnet, ungefähr 80-95% Dunkelfeld. Was heißt das? Das heißt, dass nur 5% bis vielleicht, jetzt muss ich rechnen, 20%, 5-20%, aber eher am unteren Ende pendeln sich die Statistiken ein, aller sexuellen Übergriffe werden den Behörden gemeldet. Das ist ein massives Dunkelfeld. Und wenn wir es da irgendwie schaffen, das zu verringern, durch Awareness in der Gesellschaft, durch das wir darüber diskutieren, dass es irgendwie mit der Reform mit mehr Ressourcen gibt, mehr Aufmerksamkeit für das Thema, das ist, glaube ich, auch was ganz, ganz Wichtiges, was so eine Gesetzesreform vielleicht leisten könnte.
Wie, also interessiert mich jetzt wirklich, wie macht man eigentlich diese Dunkelfeldstudien? Wie kriegt man es? Mit durch Befragungen?
Ja, genau. Ja? Also man macht so Erhebungen, wo man zum Beispiel, also es gibt verschiedene Sachen. Es gibt, weil nicht alles, was zu Opferschutzeinrichtungen kommt, wird angezeigt. Das heißt, auch da gibt es dann teilweise einfach die Opferschutzeinrichtungen wissen. Und sonst macht man wirklich einfach eine Stichprobe. Es gab in Österreich zum Beispiel 2011 eine Prävalenzstudie, und zwar ein zu Gewalt in der Bevölkerung generell, und 2021 eine Prävalenzstudie zu Gewalt an Frauen. Und da hat man Leute einfach befragt auf verschiedene Arten und Weisen, damit man, weil manche, es gibt noch einmal, wenn man über sehr intime Themen redet, wie sexuelle Gewalt zum Beispiel, kann es ja sein, dass Online-Befragung noch einmal anonymer ist als eine telefonische oder Live-Befragung. Das heißt, da versucht man möglichst viele Möglichkeiten anzubieten und schickt das quer durch die Bevölkerung, macht eine Stichprobe und fragt dann Leute nicht in juristischer Sprache, ist ihnen schon einmal eine Vergewaltigung passiert, sondern fragt zum Beispiel, ist ihnen schon einmal passiert, dass jemand sie am Gesäß berührt hat, ohne dass sie das möchten, zum Beispiel, um rauszufinden, ob schon mal.
Also mehr als rohe Gewalt. Also es geht jetzt wirklich um Übergriffigkeit.
Das wird ganz umfassend erhoben, aber dann schon differenziert, was waren Vergewaltigungen, wie viel wurden die erlebt. Und da ist, glaube ich, rausgekommen, ich habe die Zahl jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber bei der 2011er Prävalenzstudie ist, glaube ich, rausgekommen, von den Personen, die eine Vergewaltigung erlebt haben oder angegeben haben, eine Vergewaltigung erlebt zu haben, haben nur 7% das zur Anzeige gebracht.
Das ist wahnsinnig wenig. Also wenn das stimmt, ist es wirklich, verifizieren kann man das nicht, aber es ist wahnsinnig wenig. Und man muss vielleicht auch noch, ohne dass ich die Zahl schmälern, also noch einmal schmälern will oder dass ich die Zahl relativieren will. Wir können nicht sagen, es wäre alles verurteilt worden. Ja, das können wir wahrscheinlich nicht sagen. Aber das ist trotzdem, die Zahl ist enorm, finde ich, 7%.
Ob alles verurteilt worden ist, also, kann man es schon aus dem Grund auch nicht sagen, dass wir noch einmal sehen, es gibt einfach eine extrem geringe Verurteilungsrate im Bereich der Sexualdelikte, ohne dass wir wissen, wie sich die Wahrheit zugespielt hat. Es ist einfach Aufgabe des Gerichtsprozesses festzustellen, ob mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das so passiert ist oder nicht. Aber die Verurteilungsquote ist auch ganz, ganz gering. Also ich glaube, beim 205a gab es 2023 284 Anzeigen und nur 42 Verurteilungen. Das sind rund 15%. Aber da muss man auch dazu sagen wieder, es gibt ja andere Erledigungsformen. Das heißt nicht, dass alle anderen freigesprochen wurden. Es kann auch sein, dass es eine Diversion gab, dass es aus irgendwelchen Gründen, dass es im Rahmen der Diversion einen Tatausgleich gab oder aus irgendwelchen anderen Gründen eingestellt worden ist oder so. Also da gibt es einfach vielfältige Möglichkeiten des Strafrechts zu reagieren. Aber wir wissen, dass die Verurteilungsrate grundsätzlich gering ist.
Dass die gering ist, das heißt nicht, dass sozusagen, also auch geringe Verurteilungsquote heißt nicht, dass etwas krass falsch läuft, ohne weiteres. Und geringe Verurteilungsquote, da fällt mir jetzt dazu ein, natürlich ein weiteres und vielleicht unser letztes Thema für heute, dass man immer wieder gegen eine kleine Erweiterung oder eine Klarstellung eigentlich nur der Bestimmung 205a, dass man falsch anzeigen. Falschbeschuldigungen, zu Falschbeschuldigungen motiviert. Das ist sozusagen ein Verdacht, dass man sagt, jetzt wird dann jeder, der oder jede, die da einen Übergriff erlitten hat oder die einen Beziehungsbruch hatte und sich rächen will, ja, ich sage es jetzt bewusst so, wird dann zur Polizei laufen und sagen, der hat mich, der hat ohne mein Einverständnis mit mir geschlafen. Und das ist die Frage, kann man dem begegnen oder stimmt das? Ist die Erwartung berechtigt?
Ja, und das kann man, finde ich, schon hinterfragen, weil eigentlich gibt es nicht wirklich was, an was man jetzt festmachen könnte, warum plötzlich jetzt die Falschbehauptungen so viel größer sein könnten. Also ist wirklich der Schritt, jetzt zur Polizei zu gehen und das zu sagen, so viel geringer, als derzeit zur Polizei zu gehen und zu sagen, ich habe Nein gesagt. Also ich sehe da jetzt nicht so den großen Unterschied. Und im Strafrecht hat man es in jedem Bereich einfach auch mit Falschaussagen zu tun. Und man muss deswegen natürlich immer prüfen, hat eine Zeugenaussage, also glauben wir der Person, hat sie Wahrheitsgehalt. Und das ist halt in Aussage gegen Aussagekonstellationen natürlich besonders schwierig und eine besondere Herausforderung für das Gericht, was aber auch eben zu den geringen Verurteilungsraten führt.
Und vielleicht dann nochmal, weil dann oft ins Treffen geführt wird, das Beispiel Schweden, dass da die Anzeigen so gestiegen worden sind, das ganz generell, weil das wird da oft als Musterbeispiel verwendet von jenen, die eine Zustimmungslösung befürworten. Schweden hat 2018 als das erste EU-Land, glaube ich, oder eines der ersten EU-Länder, die Zustimmungslösung eingeführt und tatsächlich sind grundsätzlich die Anzeigen und Anklagen gestiegen. Aber da muss man jetzt einiges bedenken. Erstens sagen die offiziellen Statistiken aus Schweden, dass das einfach die Fortsetzung von einem Trend war, der schon vorher begonnen hat. Es ist einfach so, dass es immer mehr Bewusstsein für eine Palette an Gewaltformen und Formen von Übergriffen gibt und dass Gott sei Dank Leute sich immer früher Hilfe suchen oder immer früher, so pauschal kann man es eh nicht sagen, aber sicher heute mehr anerkannt ist und viele Dinge heute anerkannter sind, dass das strafbar ist und bewusster sind, dass das strafbar ist als jetzt vor 30 Jahren. Also es war ein Trend, der vorher schon gestartet hat und eine Zahl, die sich mittlerweile auch stabilisiert hat. Und Schweden hat zusätzlich den Tatbestand einer fahrlässigen Vergewaltigung eingeführt. Das heißt, da gibt es nicht nur die Zustimmungslösung, dass alles, wo es kein Einverständnis gibt, Vergewaltigung ist, sondern auch, wenn der Täter das hätte erkennen müssen. Das heißt, wenn er sagt, also wenn er erkannt, dass es keine Zustimmung gibt, auch dann gibt es die Möglichkeit einer fahrlässigen Vergewaltigung. Und das Ganze war eingebettet in ein riesiges Maßnahmenpaket, wo ganz, ganz viele Ressourcen in Opferschutzeinrichtungen, in Strafverfolgung und so weiter medienwirksam kommuniziert worden ist. Auch das, wann immer es eben so eine neue Norm gibt oder wann immer es viel diskutiert wird in der Öffentlichkeit, merken wir eben, die Anzeigen steigen. Und das könnte jetzt natürlich theoretisch eine Möglichkeit sein, dass man sagt, ja, es sind jetzt ganz viele Falschbeschuldigungen, aber wie die Franziska schon gesagt hat, gibt es dafür eigentlich keinen Anhaltspunkt. Eher würde man davon ausgehen, dass es einfach mehr Awareness gibt und das Dunkelfeld daher kleiner wird und sich Betroffene eher entscheiden, eine Anzeige zu erstatten.
Ich denke auch, dass mit der Falschbeschuldigung ist, auf den ersten Blick sagt man ja, na, jetzt geht ja jetzt alles sozusagen, aber ehrlich gesagt, man bleibt ja, also auch wenn man sozusagen bereit ist für eine Falschbeschuldigung, ist man jetzt nicht bereiter durch die Zustimmungslösung, als man es vorher war, weil Beweisprobleme bleiben ja die gleichen. Also ob ich jetzt sozusagen zu einer Falschbeschuldigung komme und sage, der hat gegen meinen geäußerten Willen gehandelt, ist eigentlich nichts anderes, als zu sagen, der hat gegen mein Einverständnis gehandelt. Also man lügt und hat gleich viele Probleme, die Wahrheit zu, also sozusagen, dass die Wahrheit, so muss man sagen, dass die Wahrheit bewiesen wird. Ja, und das ist, ich sehe sozusagen in dieser Klarstellung der Bestimmung keine Gefahr für, jetzt kommt ja jeder daher. Vielleicht kommt jeder daher. Kommen mehr Anzeigen, aber eben durch diese Awareness-Bildung, nicht durch eine Erweiterung oder durch eine Klarstellung. Ich rede lieber von Klarstellung des Tatbestandes. Da es ist eher Bewusstseinsbildung, als dass der Tatbestand jetzt einlädt, irgendwie zu lügen. Ich denke das überhaupt nicht. Und ich denke, das sind jetzt unsere Abschlussworte. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören in der Kategorie Strafrecht aktuell. Ich kann mich verabschieden. Ingeborg Zerbes ist mein Name und es verabschieden sich
Franziska
und Pia
und Sarah.
Bis zum nächsten Mal.